Hallo und herzlich willkommen zum Product Engineering Podcast. Mein Name ist Gregor Schweitzer und in der heutigen Folge spreche ich mit Dr. Philipp Oberdorfer, Technology Communication Manager von COMSOL. COMSOL ist eine Software für Multiphysics Simulation, also die Simulation mehrerer physikalischer Größen parallel. Dadurch können in der Produktentwicklung optimierte Lösungen gefunden werden. Durch die Reduzierung von physischen Prototypen wird die Time to Market verringert und die Entwicklungskosten gesenkt. Wie das genau funktioniert, welche Anwendungsmöglichkeiten es gibt und wie Simulationen durch Apps in die Breite gebracht werden können, erklärt uns Philipp im Gespräch. Los geht's! Hallo Philipp!
Ja, hallo Gregor!
Hallo, wie schön, dass du da bist. Möchtest du dich einmal unseren ZuhörerInnen vorstellen?
Sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Möglichkeit, hier dabei zu sein. Freue ich mich sehr drauf. Ja, ich bin Philipp Oberdorfer. Ich bin Technology Communication Manager bei COMSOL, bei der COMSOL Multiphysics GmbH in Göttingen im wunderschönen Südniedersachsen. Und ich bin vom Hintergrund her Physiker. Ich habe vor jetzt 11,5 Jahren bei COMSOL angefangen im technischen Support und bin dann so nach und nach immer mehr so an die Schnittstelle von Technik und Kommunikation, könnte man vielleicht sagen, gewandert. Ich habe also festgestellt, dass es mir sehr, sehr viel Spaß macht zu simulieren. Es macht mir aber auch sehr, sehr viel Spaß darüber zu reden, jetzt wie heute zum Beispiel, oder halt auch darüber zu schreiben. Und quasi unseren Anwenderinnen und Anwendern ein bisschen zeigen, wie man Simulationen einsetzen kann, wie das in der Produktentwicklung hilft und wie man sie auch im Unternehmen weiter nutzbar macht. Das sind so meine, das ist so mein tägliches Brot sozusagen. Genau.
Ja, das klingt total spannend. Was ist denn diese multiphysische Simulation, die ihr da einsetzt in der Produktentstehung?
Ja, genau. Also wir entwickeln und vertreiben eine Multiphysik-Simulationsplattform, könnte man vielleicht sagen. Also es ist mehr als ein einfaches Tool. Es ist mittlerweile ein richtiges, vielleicht kann man schon sagen, Ökosystem geworden, mit dem man halt multiphysikalische Prozesse und Produkte simulieren kann. Was heißt das jetzt? Also Simulation brauche ich vielleicht nicht tiefer zu erklären. Ich denke, die meisten wissen, was das ungefähr bedeutet, ne? Also man hat halt, man hat irgendein Produkt, irgendeinen Prozess und möchte den virtuell abbilden, um ihn zum Beispiel zu verbessern oder besser zu verstehen. Und das macht man, indem man sich die physikalischen Gleichungen dahinter überlegt oder raussucht und dann muss man die irgendwie versuchen zu lösen. Das geht mit Papier und Bleistift in sehr, sehr wenigen Spezialfällen, aber in den allgemeineren, interessanten Fällen geht es meistens nicht. Deswegen versucht man, den Computer diese Gleichung lösen zu lassen. Ne? Und dann hat man typischerweise so ein Netz, vernetzt das Ganze im 3D zum Beispiel und kann dann zum Beispiel sich eine Strömung simulieren lassen. Das ist ganz typische Simulationsarbeit, könnte man sagen. Und jetzt ist der Knackpunkt daran, dass die Welt, in der wir leben und die Gesetze, denen diese Welt unterliegen, die sind in den seltensten Fällen eigentlich singulär, wirken nur singulär. Also es wirkt nicht nur bei einer Strömung zum Beispiel, sind nicht nur die Strömungseffekte relevant, sondern wir haben immer auch andere Prozesse, die eine Rolle spielen. Zum Beispiel einfaches Standardbeispiel, Erwärmung zum Beispiel. Mhm. Sobald meine Strömung nicht mehr isotherm ist, also die gleiche Temperatur überall hat, sondern zum Beispiel Erwärmung stattfindet aus irgendwelchen Gründen, ändern sich Strömungsparameter, ne? Also die Dichte, die Viskosität, ist alles temperaturabhängig. Bei kleinen Temperaturänderungen kann man sagen, okay, das ist der Fehler, den ich da mache, der ist so klein, den kann ich vernachlässigen. Oft ist das der Fall. Aber wenn ich jetzt wirklich irgendwo größere Temperaturänderungen habe, dann ist das relevant, dann ändert das wirklich die Strömung, jetzt um in diesem Beispiel zu bleiben. Und das genau dasselbe passiert bei allen anderen Prozessen und Effekten, die es gibt, ob es jetzt um Schallausbreitung geht oder um elektromagnetische Wellen. Alles ist grundsätzlich immer multiphysikalisch verbunden. Im typischen Fall ist es die Wärme, es kann aber auch andere Änderungen sein, die irgendwie eine Rolle spielen. Und Multiphysik-Simulation ist halt, darunter verstehen wir, dass man grundsätzlich immer die Möglichkeit hat, alle solche Sekundärprozesse mit einzubinden und deren Auswirkungen auf das, was man eigentlich simulieren möchte. Plus natürlich, es gibt auch Fragestellungen, die von sich aus schon multiphysikalisch sind. Ne? Also wenn man, weiß nicht, Fluidstrukturwechselwirkung zum Beispiel, das ist etwas, klar, da brauche ich Strukturdynamik und ich brauche Strömung. Und das wechselwirkt miteinander. Also und das unbegrenzt machen zu können, das ist das, was wir unter Multiphysik-Simulation verstehen. Mhm, und das ist das, was man halt nutzen kann, um ja zum Beispiel in der Produktentwicklung neue Produkte zu entwickeln, vorhandene Produkte besser zu verstehen. Das sind so die typischen Aufgaben, die damit angegangen werden.
Verstehe. Das heißt, ihr könnt quasi mit euren Simulationen ein besseres Abbild, ein genaueres Abbild der Realität schaffen, weil ihr eben diese multiphysischen Effekte sozusagen, multiphysikalischen Effekte mit in Betracht ziehen könnt, die eben andere, einfachere Simulationen rauslassen.
Genau, das ist auch so eine ganz typische Anfrage von neuen Anwendern, die kommen mit einer Fragestellung, die sie zum Beispiel mit dem Tool, was sie bisher nutzen, nicht lösen können. Das kommt sehr oft vor zum Beispiel. Weil ganz wichtig ist es bei uns immer, dass das ganze Tool, also das, was ich gesagt habe, diese ganze Plattform, dass das keine Blackbox ist, dass halt man immer die Möglichkeit hat, wenn man zum Beispiel Gleichungen ändern möchte, wenn man da jetzt irgendwie versiert ist und sich auskennt, ne? Wenn man partielle Differentialgleichungen, man kann die auch komplett selbst aufsetzen, man kann die vorgefertigten Tools nehmen, die wir da bereitstellen, weil in den allermeisten Fällen, möchte man das nicht unbedingt, sich selber die Navier-Stokes-Gleichung nochmal, genau. Deswegen ist da sehr viel vorgefertigt, aber man hat grundsätzlich trotzdem jederzeit die Möglichkeit zu sagen, nee, ich will absolut sicher sein, dass das da auch richtig ist, was da gemacht wird. Das heißt, ich öffne da die Gleichung und kann dann wirklich auch Parameter ändern, kann da irgendwas anpassen an meine Bedürfnisse. Und diese Philosophie steckt ganz tief drin in der Software. Das heißt, man hat wirklich sämtliche Freiheiten, da einzugreifen und was zu ändern, wenn man es möchte und wenn man es kann. Man muss es nicht. Das ist auch ganz wichtig, vielleicht zu sagen.
Wenn es halt auch der Anwendungsfall entsprechend erfordert.
Ja, genau. Das kann durchaus vorkommen. Ne? Also wir haben oft auch wenn es über die Standardfragestellung hinausgeht, zum Beispiel neue, also es wird ja auch durchaus Forschung betrieben und dann gibt es vielleicht Gleichungen, die wir noch gar nicht implementiert haben oder Varianten dieser Gleichungen oder man möchte einfach mal was ausprobieren. Also das ist prinzipiell grundsätzlich immer möglich und auch ganz wichtig, finde ich, dass das immer möglich ist.
Ja, verstehe. Das heißt, ihr seid da auch viel mit Forschungsinstituten oder mit Forschung in Kooperation und entwickelt euch da stetig weiter, oder?
Wir stellen das Tool bereit. Ne? Wir selber simulieren eigentlich gar nicht im Sinne von, wir entwickeln keine Produkte und wir entwickeln keine Prozesse und wir forschen auch nicht. Wir stellen dieses Tool bereit und unsere Anwender machen dann die ganzen coolen Sachen. Also wir haben eine große Bibliothek an Demo-Modellen, die gerne genutzt werden dürfen, um irgendwie anzufangen, um zu starten. Es ist unheimlich hilfreich, wenn man schon mal, wenn ich ein Thermomanagement von einem Computernetzteil simulieren möchte, wir haben so eine Demo-Modell in unserer Bibliothek, kann man das öffnen, kann sich das mal anschauen, wie werden da die Randbedingungen definiert, welche Prozesse spielen eine Rolle, wie wird das gemacht? Und das kann ich dann ganz verhältnismäßig leicht übertragen auf mein Modell, auf meine Geometrie. Aber es ist ein Demo-Modell, ne? Es gibt dieses Netzteil nicht wirklich. Davon haben wir haufenweise gebastelt, aber wir selber modellieren und simulieren nicht, wie gesagt. Wir haben natürlich eine große Entwicklungsabteilung, die ganze Software kommt aus Schweden übrigens, also in Stockholm ist der Hauptsitz und da sitzt auch der größte Teil der Entwicklungsabteilung und dort mit der KTH ist viel, da gibt's eine große Verbindung, da wird immer viel Austausch, da findet viel Austausch statt, also die Software wird entwickelt praktisch in Zusammenarbeit oder im großen Austausch mit der akademischen Forschung, allein auch schon um die neuesten Löser zu implementieren oder die effizienteren Algorithmen, die entwickelt werden, ja, das schon. Aber der Outcome, also das, was mit gemacht wird mit der Software, das machen ausschließlich unsere Anwender dann.
Ja. Okay, verstanden. Gibt es da Anwendungsfälle, was eure Kunden damit tun, über die du sprechen kannst, was da bekannt ist, was da simuliert wurde?
Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Also über die allermeisten wirklich coolen Sachen auch darf ich nicht sprechen. Mhm. Das ist klar. Ich darf nicht mal nennen, wer es nutzt, aber auf der anderen Seite gibt es sehr viele Anwenderinnen und Anwender, die dann durchaus bereit sind, darüber zu sprechen. Entweder haben wir mit denen Anwenderberichte verfasst oder, und das war jetzt letzte Woche der Fall, sie sind auf eine Comsor-Konferenz gekommen. Mhm. Da war ich nämlich, die war letzte Woche in Amsterdam und präsentieren dort, was sie haben. Und ja, das ist dann wirklich, das ist für mich absolutes Highlight im Jahr, wirklich zu sehen, was wird gemacht, was haben die Leute denn gemacht mit der Software, und das geht wirklich über das komplette Spektrum der Industrie aller Branchen. Also da geht es von Lautsprechern, Entwicklung über Lasersysteme bis zu Elektromotoren, und auch so ein bisschen man kann sagen, exotischere Beispiele. Zum Beispiel war jetzt ein Vortrag über, hat jemand das Ticken von Luxus-Armbanduhren, das Tickgeräusch, was da entsteht. Okay. Das ist nicht zufällig so, wie es ist. Das muss auf eine ganz gewisse Art und Weise klingen, und das kann man herstellen, dieses spezifische Ticken, indem man das Ganze als Simulationsmodell aufsetzt und dann Parameter optimiert oder optimiert, wie das Ganze genau aussehen muss, damit halt dieses eine perfekte Tickgeräusch rauskommt. Also sowas gibt's auch.
Spannend, damit die Uhr auch besonders wertig tickt.
Ja, genau. Das ist bei der Preisklasse, die solche Uhren kosten, ist das dann halt was, wo man sich den Luxus gönnt, dann zu sagen, nee, das wird jetzt simuliert, und dann wird genau das richtige Tickgeräusch halt erreicht. das fand ich witzig, weil es ist so ein bisschen was anderes als üblicherweise, ne? Dass man
aber ich kenne das nur von Geräuschen, dass das zum Teil simuliert oder spezifisch designt wird, wie eine Autotür klingt, die zufällt, dass es auch so ein gewisses sattes irgendwie Geräusch hat und nicht zu blechern klingt oder so. Aber das Ticken ist neu.
Fällt mir auch zu ein, Harman zum Beispiel, die nutzen Comsor tatsächlich für das gesamte Innenkabinengeräusch. Also nicht die gesamte Akustik. Ja. Also nicht nur die Lautsprecher, sondern die Lautsprecher, sondern das Zusammenspiel mit dem gesamten Interior. Ne? Also man hat ja auch in diesem Luxussegment viel mehr Möglichkeiten, individuelle, weiß ich nicht, Oberflächen auszuwählen oder so. Und das muss dann auch gut klingen. Und das kann man dann auch, bevor man so eine ganz bestimmte Konfiguration halt baut, kann man das Ganze schon mal virtuell sich anhören. Wie würde sich das anhören, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Leder nehme statt, oder dieses Leder statt einem anderen Leder, ich weiß gar nicht.
Wow.
Wahrscheinlich muss es Leder sein. das ist tatsächlich auch eine Anwendung.
Hochspannend, ja. Klar. Cool.
Ja, und ansonsten, wie gesagt, das gesamte Spektrum, ne, was jetzt gerade zum Beispiel viel gemacht wird, wo wir viel Aktivität sehen, ist Batterieentwicklung, ganz klar. Da merken wir, dass da hohes Interesse besteht, weil Batterien, das sind auch hochgradig multiphysikalische Produkte, weil, ne, man hat es halt mit Elektrochemie zu tun, mit Erwärmung, die Kontakte, die Anschlüsse, hat das mit thermischer Ausdehnung zu tun, ne? Und das ist ein großes Problem teilweise. Es gibt gewisse Zellchemien, die neigen dazu, bei Erwärmung sich stark auszudehnen. Und da wird auch Multiphysik-Simulation massiv eingesetzt, um halt das zu optimieren. Wir haben ein Beispiel von IAV zum Beispiel, ein großer Ingenieurdienstleister. Mhm. Die haben ein neues Twin-Batterie-Konzept virtuell entwickelt praktisch. Da haben sie zwei verschiedene Zellchemien, die zwei verschiedene Eigenschaften haben. Die eine ist sorgt für kurze Ladezeiten und lange Lebensdauer, wenn man so möchte. Die andere ist da nicht so gut, aber ist dafür viel nachhaltiger produzierbar. Wenn man beide zusammenpackt, dann hat man noch den Vorteil, dass die eine bei einem eher Wärme abgibt und die andere eher Wärme braucht, um perfekt zu funktionieren. Das heißt, man kann die beiden thermisch verbinden. Ne?
Wow, ja, okay.
Dann hat man sozusagen einen Trade-off. Ne? Man hat etwas nachhaltiger mit weniger seltenen Erden zum Beispiel produziert und kann das Ganze thermisch noch so einstellen, dass die beiden Zellchemien auch noch voneinander profitieren. Also das ist
ja
auch ein typisches, halt wieder ne, ein typisches Multiphysik-Anwendungsbeispiel, denn das geht nur mit Multiphysik, sowas virtuell zu machen. Und es ist sinnvoll, das virtuell zu machen, denn dann hat man, bevor man das zum ersten Mal als Prototyp wirklich baut, hat man schon eine sehr gute Vorstellung davon, wie das Ganze sich verhalten wird und wie es gut funktioniert, vielleicht.
Ja, ja klar. Ja, jetzt bist du schon bei den Benefits. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, was was quasi dann die der Vorteil ist oder was die multiphysikalische Simulation dann ermöglicht, was vorher gar nicht klar war. Ich kann mir vorstellen, es wird viel schneller und man kann viel mehr Designs ausprobieren.
Genau, man kann viel mehr Designs ausprobieren, man kann sie viel, viel schneller ausprobieren. Man kann, ne, der erste Prototyp, der kann schon so gut sein, dass man vielleicht gar nicht mehr so viele darüber hinaus braucht. Und Prototyp-Produktion ist, je nach Anwendungsbereich, ist das eine extrem teure und zeitaufwendige Sache. Ne?
Ja.
Es gibt sicherlich auch Bereiche, wo das einfacher geht, aber es gibt halt auch sehr viele Bereiche, wo man wirklich versucht, möglichst wenig Prototypen bauen zu müssen.
Klar.
Weil das halt so aufwendig ist, ja.
Ja, sehr teuer, sehr langsam.
Ja, genau, genau.
Und wenn ich dann noch Zerstörungstests machen muss, dann.
Ja, genau. Und dann ist es natürlich so, okay, man hat da was an der Hand, dass man schon im Idealfall schneller und günstiger entwickeln kann. Man kann halt aber auch Dinge sehen und sichtbar machen, die sonst gar nicht oder nur sehr, sehr schwer sichtbar gemacht werden können. Also sowas wie eine Ladungsverteilung in der Batterie. Wie will man das messen? Geht nicht. Temperaturfelder, man kann natürlich versuchen mit Wärmebildkameras kann man da so ein bisschen was machen, aber das ist dann höchstens mal eine Oberfläche, aber ich kann nicht wirklich reinschauen in meinen Prototypen oder in mein Produkt. Mhm. Und mit Simulationen mache ich einen Schnitt rein und habe vollen Zugriff, sehe alles, ich sehe Reaktionsraten, ich sehe Feldstärken, elektromagnetische Feldstärken, ich sehe Schalldruckpegel, ich kann alles ganz genau sehen und kann dann natürlich sagen, okay, jetzt kann noch ein mathematischer Optimierungsalgorithmus darüber gehen und mir die Konfiguration finden, die halt nicht nur gut ist, sondern die perfekt ist, also die bestmögliche unter gegebenen Bedingungen. Ne? Solche Sachen. Das ist grundsätzlich nur mit Simulationen möglich eigentlich und hilft dann auch. Ne? Hilft nicht nur bei der schnelleren Entwicklung, sondern auch beim Verständnis über mein Produkt am Ende.
Verstehe. Wie nah seid ihr da an der Realität, wenn du jetzt sagst, solche Schnitte da rein, kann ich mir vorstellen, dass auch, also in der Realität messbar ist nahezu unmöglich, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es super schwierig zu simulieren ist und auch zu prüfen ist, wenn ihr die Software entwickelt, ob ihr da, wie nah ihr dran seid.
Ich habe schon gesagt, ne, das Spektrum ist riesig und genauso groß wie das Anwendungsspektrum ist auch da das Spektrum, würde ich mal sagen. Also grundsätzlich, ich brauche eine solide Datengrundlage. Das ist immer die Voraussetzung. Das heißt, ich muss schon mal wissen, welche Gleichungen sind denn die richtigen überhaupt, die ich hier lösen muss. Dann brauche ich Materialwerte, die stimmen. Also es hilft mir gar nichts, die richtigen Gleichungen zu lösen. Wenn ich am Ende einen falschen Wärmeleitkoeffizienten angesetzt habe, kriege ich keine richtigen Ergebnisse. Das sind alles so Dinge, ne? Das muss man sich alles überlegen. Aber dann habe ich halt alle physikalischen Wechselwirkungen berücksichtigt, ne? Stichwort mhm. Multiphysik, oder übersehe ich da vielleicht was? Mhm. Muss man wissen. Wenn man das alles berücksichtigt und wenn man halt auch einen Prozess hat, der gut abbildbar ist, sage ich mal, dann kommt man sehr, sehr nah an die Realität ran. Mhm. Also wir haben da, ich habe jetzt auf der Konferenz wieder viele Vorträge gesehen und natürlich wird immer bei einem Simulationsvortrag, wird immer, wenn man es nicht auf die Slide bringt, dann fragt hundertprozentig jemand danach, wurde das denn auch gemessen mal und wurde das mal mhm. verglichen? Und weil das alle wissen, packen sie es alles auf die Slides drauf natürlich und da kann man halt sehen, es wird wirklich, werden sehr hohe Genauigkeiten erreicht. Mhm. Das ist wirklich erstaunlich. Aber ne, wie gesagt, sehr abhängig von dem Anwendungsbereich.
Klar.
So eine turbulente Strömung zum Beispiel ist schwierig exakt nachzubilden. Aber vielleicht will ich ja gar nicht das ganze Strömungsbild ganz genau kennen, sondern den effektiven Luftwiderstand von einem mhm. Fahrzeug oder so. Und dann sind mir da irgendwie 3-4% Abweichung sind da völlig in Ordnung. Also das ist ja viel besser als alles, was ich da wahrscheinlich irgendwie vielleicht messen könnte oder was auch immer. Also es ist immer alles ein bisschen relativ zu betrachten, mhm, aber
klar.
Ein Satz fürs Phrasenschwein im Simulationsbereich ist immer, Modelle sind nur so gut wie ihre Annahmen und Eingaben, ne? Das mhm. ist klar. Also oder etwas drastischer formuliert, packst du rein, kriegst du raus. Ne? Mhm. Also, ja. Das ist klar. Ja.
Mhm. Ja, klar, das stimmt. Mhm. Ja. Wo wollte ich jetzt hinaus? Ja, die hat eigentlich eine Frage, die mir gerade entfallen ist. Du hast gerade schon die Datengrundlage die Datengrundlage angesprochen. Da vielleicht kommt es gleich wieder. Die Datengrundlage angesprochen, die ist natürlich auch dann immer unterschiedlich oder schwierig, die eben Inputdaten auch richtig zu haben.
Ja, genau. Also wir versuchen da schon was mitzugeben, so viel wie es irgendwie geht. Also wir haben eine integrierte Materialbibliothek, wo mhm. halt auch wieder, ne, je nach Anwendungsgebiet, also im Optikbereich zum Beispiel gibt es ein paar Glashersteller, die auch mhm. Zum Beispiel ihre Daten uns in der Software bereitgestellt haben, mhm. dass man da einfach auswählen kann, welche Linse habe ich da jetzt. Mhm. Da gibt es auch ein paar andere Bereiche, wo das so ist. Mhm. Dann sowas wie so Standardmaterialien, wie zum Beispiel jetzt sowas wie Wasser, ne? Mhm. Ganz normales Wasser, ist halt natürlich integriert und dann auch so, dass die ganzen Abhängigkeiten von Temperatur zum Beispiel, ne, das sind dann keine Werte, sondern das sind wirklich Funktionen, die implementiert sind. Also das mhm. ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, ne? Also was ist ein Materialwert? Das ist selten ein wirklich konstanter Wert. Der hängt immer mhm. ab von zum Beispiel klassischerweise Temperatur. Mhm. Und wenn das eine Rolle spielt, dann muss das in dem Material auch drinstecken. Und klar, das kann ich halt machen. Ne? Ich kann dann halt sagen, ich habe jetzt nicht einen festen Wert, sondern ich habe eine Funktion, die kann ich reinschreiben, oder ich habe irgendwie ein Datenblatt, ich habe eine Tabelle, die kann ich importieren, kann dann interpolieren und habe dann diese Abhängigkeit mit drin. Und das ist alles natürlich Voraussetzung, Grundvoraussetzung, würde ich sagen, für gute Ergebnisse. Das sind halt ja valide Daten. Viele Anwender haben natürlich Daten, die sie selber auch ermitteln, die sie selber gemessen mhm. haben, die integrieren sie. Das ist die beste Quelle, würde ich fast sagen, denn das sind Daten, auf die sich Anwender dann wirklich auch verlassen können. Das sind die mhm. eigenen gemessenen Daten. Und ja, das sind alles so verschiedene Möglichkeiten. Also letztendlich ist das ein ganz wichtiger Punkt natürlich. Mhm. Und wir können wir als Software-Provider können jetzt nicht sicherstellen oder garantieren, dass da jetzt die richtigen Daten genutzt werden. Auch das liegt immer in der Hand der Anwenderin oder des Anwenders, das ist ganz klar.
Ja, aber ansonsten, so Input-Daten, das sind ja wahrscheinlich die 3D-Geometrien, das Material und dann halt eben verschiedene Flüsse oder mechanische oder sonst wie Belastungen, die da ja eben wirken oder simuliert werden sollen, richtig? Oder was kann man sich dann noch vorstellen, was da an Input benötigt wird?
Ja, das ist schon das Wesentliche, ne? Die Geometrie ist natürlich das, auf dem das Ganze lebt. Mhm. Die muss unter Umständen für Simulationen aufbereitet oder vorbereitet werden. Also ich kann meistens jetzt nicht ausdesigntes CAD-Modell kann ich importieren, aber dann habe ich sehr, sehr viele, zum Beispiel kleine Schräubchen oder sowas, die für das Netz ganz schlecht sind, denn der automatische Vernetzer wird versuchen, die halt zu vernetzen. Die werden dann das Netz wird sehr fein an der Stelle und ist vielleicht unnötig für das, was ich eigentlich simulieren möchte. Das heißt, ich muss gucken, dass die Kartgeometrie halt aufbereitet ist und vielleicht vereinfacht ist, vielleicht alles, also grundsätzlich alles rausnehmen, was man nicht braucht und so. Man muss ein bisschen vorbereiten, ein bisschen drüber nachdenken, was man eigentlich braucht. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt, genau, Material hatten wir drüber gesprochen, Materialdaten müssen passen, müssen stimmen, müssen Abhängigkeiten enthalten, wenn die eine Rolle spielen. Dann kommt die Lasten aufbringen, hat sie ja auch schon angesprochen, das ist letztendlich ja so ein bisschen die eigentliche Simulationskunst, also zu sagen, welche Gebiets- und Randbedingungen habe ich denn vorliegen, das kann man ein bisschen mathematisch betrachten. Dann spricht man über Dirichlet- und Neumann-Randbedingungen zum Beispiel. Das kann man dann immer übersetzen in die Aufgabenstellung. Zum Beispiel bei einer Strömung habe ich halt eine vorgegebene Geschwindigkeit oder einen vorgegebenen Druck oder eine vorgegebene Flussrate. Ist dann immer schon sozusagen mit den, je nachdem, was man macht, ist das schon so vorbereitet, dass man nicht mehr mit Dirichlet- und Neumann-Randbedingungen arbeitet oder darüber redet, sondern man hat halt eine zum Beispiel Flussrandbedingungen oder in der Mechanik eine Roller-Condition oder ein Fixed-Constraint oder so. Das sind dann so die Begrifflichkeiten, in denen man sich dann bewegt und dann halt überlegen muss, was habe ich denn eigentlich und was will ich denn abbilden und was worum geht es denn eigentlich? Das ist dann der Hauptteil der Simulationsarbeit eigentlich.
Ja.
Und genau. Dann die Vernetzung, das ist auch noch so eine, also wenn wir jetzt darüber reden, was man alles braucht, also man braucht ein Netz. Glücklicherweise finde ich, ist das in vielen Fällen durch den automatischen Vernetzer erledigt. Der guckt, was haben wir denn hier? Haben wir eine Strömung, dann brauche ich ein Randnetz. Habe ich es mit Wellen zu tun, da muss ich die auflösen und das Netz entsprechend fein machen. Dadurch ist schon viel abgedeckt. Trotzdem möchte man vielleicht gewisse Bereiche feiner vernetzen, weil man weiß, da passiert was. Oder das Netz muss sich zeitlich anpassen, weil da irgendwie eine Wellenfront durchläuft und die soll halt aufgelöst werden. Ne, sowas. Diese Möglichkeiten gibt es alles. Das ist auch etwas, womit man sich beschäftigt. Und dann der Löser, ne? Dann hat man verschiedene Löser, zeitabhängig, stationär, Frequenzbereich, quasi stationär. Es gibt da auch nochmal verschiedene Möglichkeiten, aber letztendlich ist es alles davon abhängig, was ich machen möchte. Dann weiß ich eigentlich, okay, ich habe jetzt irgendwie einen zeitabhängigen Prozess, dann nehme ich einen zeitabhängigen Löser. Und dann geht's los. Dann klickt man auf Lösen und wenn man alles richtig gemacht hat, dann kann man zugucken, wie das Ganze konvergiert und dann wartet man 10 Sekunden, 10 Minuten, 10 Stunden, 10 Tage.
Oh wow, und das ist die Spanne, wirklich? Oder war das gerade?
Ja, tatsächlich, ja.
Okay.
Der Bereich ist riesig. Wir haben Anwender, die halt von ihren Modellen erzählen, das hat jetzt irgendwie eine Woche gerechnet oder so, das kommt schon mal vor, ist eher die Ausnahme, muss man sagen. Also die meisten Dinge sind so ist eine interessante Frage eigentlich, ich würde mich mal interessieren, müssen wir mal irgendwie eine Umfrage machen und mal so eine Verteilung, wie lange brauchen ihre Modelle, um zu lösen, das würde mich echt mal interessieren, gibt's da so einen Peak irgendwie so, würde ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, so im Bereich so eine halbe Stunde ist so. Ich glaube, die meisten Modelle lösen in einer halben Stunde.
Ja, schätze ich auch. Ist halt handelbar, ne? Man sieht das Ergebnis direkt und kann weiterarbeiten. Und
man bricht es dann so runter, ne? Dass man,
Ja, wo wir gerade dabei, wie ist es denn mit der Rechenpower, die dahinter steckt? Also sind da, brauche ich da riesige, quasi eine hohe Rechnung an AWS, Microsoft oder so, um das quasi lösen zu können? Oder geht das auch ganz lokal? Oder wie lösen das Ihre Kunden?
Ist ähnlich, das Spektrum ist ähnlich groß wie bei den Lösungszeiten. Ich denke, die meisten unserer Anwender arbeiten auf ihren normalen Workstations und lösen dann die Modelle in dieser, was wir gerade gesagt haben, halbe Stunde, Stunde. Aber es kommt natürlich stark darauf an, ne? Wenn ich jetzt ein hochgradig nichtlineares Multiphysik-Problem habe, was irgendwie, wo 3-4 verschiedene Physiken gelöst werden, die mit alle miteinander wechselwirken, dass intern, also was heißt das für so einen Löser? Das heißt, da wird eine Matrix aufgestellt, eine Lösermatrix, und die ist dann, geht jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu weit in die Theorie, aber man muss sich das so vorstellen, je komplexer und je mehr Wechselwirkung und Abhängigkeiten existieren, desto schwieriger wird es, sowas zu lösen, und desto aufwendiger. Und desto tendenziell, desto mehr Speicher brauche ich, desto mehr Rechenleistung brauche ich. Da kann es dann schon mal sein, dass man irgendwann an den Punkt kommt und sagt, okay, das überschreitet jetzt die Möglichkeiten meiner Workstation, da muss ich jetzt auf ein Cluster zum Beispiel gehen. Anderes Beispiel ist, mein Modell rechnet vielleicht nur in Anführungszeichen in einer halben Stunde, aber ich will nicht eine Rechnung machen, sondern 70.000, weil ich habe eine große Parameterstudie.
Okay.
Das wäre auch ein Fall, wo man sagen würde, okay, dann das schieben wir mal auf die Cloud. Ja. Da hat man den großen Vorteil, sowas kann man natürlich massiv parallelisieren. Die können praktisch alle gleichzeitig losrechnen. Und dann habe ich auch in einer halben Stunde halt mein Ergebnis, nur nicht eine Rechnung, sondern genau 70.000 Ergebnisse.
Wow, okay, ja, klar.
Und das wären so die typischen Anwendungsfälle. Aber ich würd jetzt mal so schätzen, dass der Großteil der Simulationen auf den konventionellen Workstations läuft, wo auch die CAD-Software läuft. So, ja, das reicht in vielen Fällen aus.
Verstanden. Ist das eher CPU- oder GPU-lastig? Oder kommt es drauf an?
Kommt drauf an. Tatsächlich kommt es drauf an. Es war lange Zeit, war GPU gar nicht bei uns jetzt als Möglichkeit da. Das ist noch gar nicht so lange her, dass das bei uns jetzt eingeführt wurde. Ist halt ein Feature, was halt auch massiv gefragt war, denn ne, die Leute haben
den Hype.
Genau. Also ja, die Grafik hat natürlich massive Vorteile in vielen Aspekten, und die wollten unsere Anwender auch nutzen. Die haben teilweise dann in ihrem Unternehmen Zugriff auf solche GPU-Maschinen und wollten das dann auch gerne für ihre Comsol-Simulation nutzen. Und deswegen haben wir dann, also nicht nur deswegen, aber das war halt auch ein Grund, warum wir da jetzt mal veröffentlicht haben und in die Software integriert haben, dass das möglich ist. Aber der Großteil ist tatsächlich, läuft auf CPU, simuliert auf CPU-Prozessoren nach wie vor.
Ja, okay. Wie ist das denn mit den Ergebnissen? Wenn ich da jetzt irgendwie 1 bis 70.000 Ergebnisse zurückbekomme, ich kann mir vorstellen, dass wenn ich ein Modell habe, das ich simuliere, und dann bastle ich weiter oder lasse eine Optimierung laufen und weiß dann, wo ich noch was anpassen muss, passe ich mein Modell an, arbeite weiter, dass ich dann irgendwie im Laufe des Entwicklungsprozesses relativ viele Simulationen durchgeführt habe. Wie ist es denn mit den, gibt noch so die Schlagwörter Simulationsdatenmanagement und so zurückverfolgen, wann ich eigentlich welches Modell irgendwie simuliert habe und so. Habt ihr da, sind es bei euch auch Themen?
Auf jeden Fall, das sind ganz wichtige Themen. Also ich kenne das selber noch aus meiner Zeit vorkommen soll. Ich habe in meiner Promotionszeit halt angefangen, damit zu simulieren, und ich kann mich noch erinnern an einen Ordner mit Modell sowieso, Final, dann Final 2, dann Final Parameter so und so noch geändert. Ne? Also dann fängt man an und legt sich so eine Modelldatenbank an. Und das ist nicht nur sehr unübersichtlich und sehr schwierig handelbar, sondern das kann auch massiv Speicher kosten. Ne? Also
klar.
Meine Modelle waren dann auch mal gerne so 1-2 Gigabyte groß. Und wenn man da davon ein paar anlegt, dann geht das schnell in den Speicher. Ne?
Ja, ja, klar.
Ich kenne die Problematik, und ja, klar, unsere Anwender kennen die auch. Und das war auch ein Grund, warum wir dann gesagt haben, okay, da müssen wir jetzt irgendwie mal eine wirklich gute Lösung für herausbringen, die dabei hilft, das zu machen. Das haben wir vor ein paar Jahren auch gemacht. Das nennt sich bei uns Model Manager. Mhm. Das ist auch in derselben Oberfläche wie die Simulationssoftware. Man kann einfach in diesen Model Manager reinwechseln und kann dann Modelle darin quasi verwalten und hat, das ist eine Art Datenbank, wenn man so möchte, eine Modelldatenbank. Da kann ich zu einem Modell immer reinschreiben, was ich da gemacht habe, was ich geändert habe. Ich kann reingucken, ohne das Modell öffnen zu müssen, kann ich reinschauen, was sind da für Einstellungen vorgenommen worden. Ich kann es kommentieren, ich kann es verbinden mit zum Beispiel Materialdaten. Mhm. Also es ist wirklich eine Art Datenbanksystem für Simulationsmodelle. Und das ist viel, viel komfortabler und ich hätte mir damals echt gewünscht, sowas zu haben, weil ich einfach direkt sehen kann, was habe ich hier gemacht, was habe ich hier geändert, was das für ein Modell, was sind das für Ergebnisse. Und es ist auch noch speichereffizient, indem halt nicht Daten nicht redundant abgespeichert werden. Also ich habe wirklich, die Modelle werden viel, viel kleiner für sich genommen. Ich kann dann halt 100 Modelle in einem Bruchteil des Speicherbedarfs abspeichern, den sie hätten, wenn ich sie alle einzeln ablegen würde. Also ja, ist ein ganz wichtiges Thema und wird auch gerne in Anspruch genommen. Und ich denke, dass das sehr, sehr dabei hilft. Es wird sehr schnell unübersichtlich. Einfach jeder, der simuliert, erkennt das. Dass, ja, man braucht irgendwie Fall. Hilfe.
Auf jeden Fall. Ist das System dann auch quasi entsprechend offen, um sich in die weiteren irgendwie Unternehmenssysteme wie, keine Ahnung, PLM, ERP oder so dann zu integrieren? Gibt es da Möglichkeiten, das zu vernetzen?
Gute Frage. Das ist jetzt, wie gesagt, nach meiner Zeit als aktiver User gewesen. Deswegen habe ich mir diese Frage nie gestellt. Mhm. Grundsätzlich lässt sich kommen so durch die API verbinden. Mit anderen Tools. Also das ist vielleicht so eine allgemeine Antwort darauf.
Ja, wenn APIs da sind, dann ist ja eine Verbindung möglich. Das ist ja kein Problem.
Genau.
Okay. Ja, spannend. Wie ist das ja mit den Ergebnissen? Habt ihr da Kunden, also klar, das ersetzt physische Prototypen, das ist klar in der Entwicklung und macht dadurch riesig viel schneller. Ich denke gerade an so Bereiche wie Automobilindustrie mit Homologation, Zulassung oder Medizintechnik. Gibt es da auch Bestrebungen oder schon erste, die quasi das auch für eine Zulassung nutzen?
Ja, gibt es. Also aus dem im Medizinbereich weiß ich, dass die FDA, die amerikanische Behörde, dass die auch sogar ausgerufen hat oder dazu aufgefordert hat, das mehr zu nutzen, Simulationen wirklich zu nutzen für Zulassungsverfahren. Ich glaube, dass das Vertrauen in Simulationen, dass das wächst und gewachsen ist in den letzten Jahren, weil sich da wirklich sehr viel verbessert hat und sehr viel getan hat und es wächst weiter und das Vertrauen ist halt die Grundlage dafür, dass man Zulassungsverfahren darauf basiert. Ich meine, man muss überzeugt sein und die entsprechenden Behörden auch überzeugen, dass das halt verlässliche Dinge sind, wenn man weiß, was man tut, dass man da auch was rausbekommt, was vertrauenswürdig ist. Konkret fällt mir da jetzt nichts ein, worüber ich reden könnte, aber
Gut, das heißt, es wird eingesetzt, aber wir wissen nicht, genau, alles gut. Okay, verstanden, ja. Nee, passt, das ist ja echt immer einer der großen Knackpunkte an der Stelle, auch nochmal physische Prototypen, wo man quasi gezwungen ist, sie zu haben, sie nochmal weiter zu reduzieren, ja. Beschäftigt zumindest bei uns einige, ja.
Das glaube ich. Also ich auch nochmal ganz klar, ich weiß nicht, das würde ich vielleicht nochmal gerne hinzufügen allgemein. Mhm. Also Simulation, also auch Multiphysik-Simulation ist kein Ersatz für Erfahrung und Experiment. Das sind alles starke Hilfen, sehr gute Hilfen, aber ich kann, also Erfahrung ist etwas, was ich nicht simulieren kann und auch wenn ich vielleicht weniger Prototypen brauche, ich brauche sie natürlich noch.
Also, ja, klar.
Das, nur, dass das nochmal klar ist, dass ich nicht dafür plädiere, keine Prototypen mehr zu bauen.
Nee, um Gottes Willen, das war ich. Nee. Ja, verstanden. Aber das leitet eigentlich wieder perfekt über zu einer Frage, die ich eh noch stellen wollte. Wo sind denn die Limitationen oder die Grenzen von dem System oder von der Simulation? Was kann es denn nicht oder was, ja, wo kann ich denn noch überrascht werden, wenn ich dann den ersten Prototypen dann tatsächlich baue?
Ja, man kann, also da, klar, da gibt's viele Dinge, die noch passieren können. Man kann feststellen, dass die Annahmen, die man getroffen hat, halt nicht korrekt waren. Ne? Letztendlich ist ja auch, ich meine, die Modelle, die ich aufsetze, die beruhen ja immer auf Annahmen. Also ich nehme halt an, dass in dem Modell zum Beispiel Wärmestrahlung vernachlässigbar ist, weil Wärme hauptsächlich durch Konvektion transportiert wird. Das ist eine Annahme, die ich treffe. Dann kann ich das simulieren und vergleiche das und sehe, oh, das passt nicht, das kann nicht sein. Dann kann ich drauf kommen, dass vielleicht das daran liegt, dass irgendwie 40% der Wärme gar nicht durch Konvektion abgeführt wird, sondern durch Strahlung. Kann ich das nachträglich implementieren und bin wieder glücklich, passt wieder. Aber es gibt auch Prozesse, die sich jetzt, ich kann jetzt nur über unser Tool sprechen, ne? Das ist das Einzige, wo ich Erfahrungen auch habe, die ich nicht abbilden kann oder noch nicht abbilden kann. Also jetzt sowas wie chemische Reaktion auf molekularer Ebene zum Beispiel, ist ein interessantes Thema, ein wichtiges Thema. Aber könnte ich jetzt mit unserem Tool nicht abbilden. Also das wäre jetzt eine Grenze, die typisch ist für unser Tool. Da gab es auch einige in der Vergangenheit, das wurden jetzt immer weniger. Also viele Dinge, die man jetzt mit Comso nicht machen konnte, kann man mittlerweile. Das heißt, wir entwickeln uns ja auch immer weiter. Aber also und der Bereich, der nicht geht, der wird quasi kleiner, aber der wird dann nicht verschwinden. Also es gibt natürlich noch einige Prozesse und Dinge, die sich mit unsere Art zu simulieren nicht abbilden lassen, das ist ganz klar. Ein wichtiger Punkt sind die, worüber wir schon gesprochen hatten, die Materialdaten, ne? Also die manchmal kriege ich die einfach nicht. Gutes Beispiel ist vielleicht so ein bisschen die aus dem Geobereich, ne? Wenn ich mich mit Erdwärme beschäftige und jetzt zum Beispiel so eine Erdwärmesonde simulieren möchte, das kann ich machen, aber ich werde schnell feststellen, dass ich selten genau weiß, was da unten eigentlich los ist, also was für Parameter da vorliegt, ne? Wie ist die hydraulische Leitfähigkeit, wie ist die Wärmeleitfähigkeit, wo liegt da welche Schicht, wie tief und so, das sind einfach Unbekannte und die Daten kriege ich nicht, also ich kann eine Kernbohrung machen und weiß es dann an dieser einen Stelle, aber ich weiß nicht, wie es 100 Meter weiter aussieht und ich müsste es aber wissen, um das wirklich vorhersagen zu können.
Ne? Ja, klar.
Da ist dann auch die Simulation, was ich machen kann, das ist natürlich dann wiederum ein Riesenvorteil, ich kann zwei Sachen machen. Ich kann Worst-Case-Szenarien simulieren. Das ist immer eine sehr gute Idee, finde ich. Also ich nehme einfach, wenn ich es nicht weiß, nehme ich das für mich Schlechteste an und gucke, wie gut ich damit arbeiten kann. Ne? So eine Erdwärmesonde, ein Beispiel, ich nehme die schlechtmöglichen Leitfähigkeiten an und gucke, ob ich damit genug Wärme produzieren kann, dass sich die Bohrung doch trotzdem lohnt. Dann habe ich, wenn ich das dann mache, dann kann ich nur positiv überrascht werden. Dann kann es im schlimmsten Fall, also es kann nur besser sein als das, was ich angenommen habe. Ja. Und ich kann auch Sensitivitätsanalysen machen. Das ist auch spannend. Also ich kann auch gucken, wie wichtig ist denn dieser Materialparameter eigentlich? Also ist das jetzt, muss ich den auf die dritte Nachkommastelle kennen? Oder ist es vielleicht, macht das gar keinen Unterschied? Ja. Für mein Simulationsmodell und dann am Ende für die Realität. Ne? Das sind so Dinge, die mir dazu dann noch einfallen. Ja.
Cool. Spannend, danke. Eine Frage, die mir gerade noch einfällt, weil es gerade an wirklich jeder Stelle ein absolutes Hype-Thema ist: künstliche Intelligenz. Habt ihr da in irgendeiner Form eine Schnittstelle zu? Oder sagst du, nee.
Also oft ist natürlich klar, ist ein Riesen-Buzzword.
Ja, genau.
Und ich weiß auch, dass die genaue Definition jetzt vielleicht nicht genau zu dem passt, was ich sage, aber es geht ja in Richtung neuronale Netze. Also gibt es zwei wichtige Schnittstellen in dem Bereich bei uns jetzt in der Software. Zum einen haben wir eine direkte Schnittstelle zu den großen Sprachmodellen. Das heißt, man kann in der Simulationssoftware, und das ist wirklich cool, kann man mit einem Chatbot reden und sich von dem quasi Unterstützung holen für das Modell. Ne?
Cool, ja.
Ich habe jetzt hier das und das gemacht und ich will das und das und welche Randbedingungen würdest du jetzt empfehlen oder wie kann ich dies und jenes realisieren?
Ja,
und
super.
Da das halt die Zugriff hat auf die Dokumentation, auf die gesamte Comsa-Dokumentation, kriege ich da gute Tipps, um Modelle aufzusetzen. Das hilft wirklich. Das ist das eine. Und der andere Aspekt ist, dass ich natürlich auch, was heißt natürlich, ich kann so wie Sprachmodelle gelernt haben, Sprache vorherzusagen, können solche neuronalen Netze auch Simulationsergebnisse vorhersagen. Das heißt, ich kann mein Simulationsmodell nehmen, kann Parameterbereiche abstecken und kann da Ergebnisse, Simulationsergebnisse produzieren und damit füttere ich dann ein neuronales Netz, das lernt, das Verhalten des Modells vorherzusagen, also welche Größen auch immer das dann sind. Und das kann ich machen, dann habe ich ein trainiertes neuronales Netz, welches mir sofort neue Simulationsergebnisse vorhersagen kann für mein Modell. Und das ist sehr, sehr gut für zum Beispiel digitale Zwillinge geeignet. Ein digitaler Zwilling, also ein Abbild eines konkreten Objekts in der Realität, zum Beispiel Batterie in einem Fahrzeug. Ne? Natürlich kann ich Batteriemodelle erstellen, aber eine ganz bestimmte Batterie hat einen ganz bestimmten Lade-Entladezyklus zum Beispiel durchlaufen in meinem Fahrzeug. Ein digitaler Zwilling dieser Batterie hat genau das gleiche virtuell durchgemacht und ich kann mit dem digitalen Zwilling dann vorhersagen, zum Beispiel, wie lange ist die noch, funktioniert die noch gut oder wann droht irgendwie Leistungsverlust oder solche Dinge. Das muss aber dann sehr, sehr schnell passieren. Also da kann ich dann nicht eine halbe Stunde warten auf ein Simulationsergebnis. Ne?
Klar, ja.
Und dafür sind diese auf neuronalen Netzen basierenden Modelle extrem gut, weil die haben sofort, also ich drücke auf den Knopf, kriege sofort ein Ergebnis. Das wird gar nicht mehr gerechnet, das ist einfach direkt da. Und dafür, denke ich, ist das ein sehr, sehr wertvolles, Tool. Und das ist komplett integriert auch in die Software übrigens. Also das mache ich in der gleichen Umgebung, wo ich das Modell aufsetze, kann ich dann auch dieses neuronale Netz trainieren und das dann nutzen. Ich kann es auch dann wieder verbinden mit anderen Simulationsmodellen. Also das ist wieder völlig frei, was ich dann damit mache. Aber dieser Einsatz in den digitalen Zwilling, ich glaube, das ist etwas, wo das wirklich sinnvoll und nützlich ist. Und es ist erstaunlich genau. Also wir haben das implementiert und ich habe mir gedacht, ja gut, das ist so eine Art bessere Interpolationsfunktion. Ne? Ich muss ja vorher ein bisschen Daten generieren und dann sagt der mir halt Werte dazwischen voraus. Aber nee, es ist wirklich mehr als das. Es funktioniert auch mit hochgradig nichtlinearen Multiphysik-Problemen, wo man wirklich nicht vorhersagen kann, was da jetzt rauskommt. Das neuronale Netz kriegt es halt hin kriegt dann auch sehr genaue Ergebnisse hin, die ich dann wieder, ich kann es ja vergleichen, ne? Ich kann das dann ja wirklich nochmal rechnen und gucken. Und wenn das gut trainiert ist, dann kann das wirklich sehr gute Vorhersagen treffen und sehr präzise ablaufen. Ja.
Boah, das ist sehr spannend. Das eröffnet ja echt einen riesigen Raum an Möglichkeiten. Ich meine, gerade digitaler Zwilling, dass das Unternehmen die Daten über ihre Produkte im Feld quasi sammeln und für nächste Generationen einsetzen und auch für Wartung und so weiter einsetzen, ist ja aktuell auch, ja, ich weiß nicht, ob ich sagen würde Hype-Thema, aber da arbeiten auf jeden Fall sehr viele dran und bauen das gerade auf. Und das natürlich damit nochmal zu unterstützen, ist natürlich eine ganz tolle Möglichkeit.
Ja, und vor allem, wenn das dann halt auf so einem, wie so einem kleinen Tablet-PC läuft, weil es halt überhaupt keine Rechenleistung mehr braucht, ne? Also, das ist ein besseres Auswertetool. Also, es wird nichts mehr gerechnet, ist alles da. Und dann kann ich das im Feld, auf der Baustelle, auf dem Shopfloor, kann ich das einsetzen und nutzen. Und ich brauche dafür auch nicht, und das ist vielleicht auch, wichtiger Aspekt, ich brauche dafür auch keine Simulations, Erfahrung zu haben. Diese Ersatzmodelle leben typischerweise in sogenannten Simulations-Apps. Und diese Apps sind das Ganze, was wir vorhin besprochen haben, ne, was ich alles brauche, also Cut-Import, Randbedingungen setzen, mir über die Gleichung Gedanken machen, das ist alles bei einer Simulations-App nicht mehr da. Eine Simulations-App ist ein reines Tool, um Simulation zu nutzen, ohne simulieren zu können. Vielleicht ganz einfach ausgedrückt.
Klar, das heißt halt auch, ja, wie du gesagt hast, ne, auf der Baustelle, Servicepersonal, vor Ort, nochmal was durchchecken. Ja. Ah, super spannender Einsatz.
Ja, das bringt halt die Simulation auf einen ganz, ganz anderen Level. Also das ist ja etwas, was eigentlich von Simulationsspezialisten genutzt wird, traditionell. Simulation ist etwas, da muss ich lernen, muss ich Erfahrung sammeln, das muss ich können, ich muss wissen, was ich da tue. Das große Problem ist, dass ich dann die Modelle, die ich dann gemacht habe, dass ich die dann halt noch weiter betreuen muss. Also das, was eigentlich, wofür sie da sind, nämlich zum Beispiel irgendwelche Prototypen durchzurechnen, das muss ich als Person, die diese Simulationsmodell erstellt hat, muss ich dann die ganze Zeit machen. Ich muss immer noch dieses Modell betreuen. Und die Apps ermöglichen es mir einfach zu sagen, okay, das ist jetzt fertig. Hier, man kann jetzt die und die Parameter ändern und die Eingabegrößen. Und das kriegt jetzt eine Oberfläche und das gebe ich jetzt weiter an die anderen Abteilungen. Die können jetzt simulieren. Ich mache jetzt schon wieder das nächste. Ich bin ja damit fertig. Jetzt die eigentliche Modellarbeit, Simulationsarbeit machen andere. Ich selber entwickle Simulationsmodelle.
Ja. Verstanden. Das heißt, das Fachpersonal in dem Fall entwickelt die App und der Einsatz findet dann später in der Breite statt.
Das ist auch ein Weg, um das wirklich große Fachpersonalproblem so ein bisschen zu umgehen. Weil Simulationsingenieure sind natürlich schwer zu finden. Sind schwer zu finden, wir wissen es selbst, ne? Wenn wir selber mal neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, ist das nicht leicht. Und die Simulationsabteilungen sind auch nicht groß, aber man könnte eigentlich ja viel, viel mehr davon profitieren, wenn man mehr Leute hätte, die das machen. Ja, und die Alternative ist halt zu sagen, okay, wir haben diese limitierte Anzahl an Personen, aber wir geben die Simulation auf andere Art und Weise in die Breite, in die anderen Abteilungen rein. Ja. Das ist so das, was viele Kunden von uns momentan machen.
Verstanden. Weil du gerade schon angefangen hast, in die Richtung zu sprechen. Was braucht man denn, um mit Simulationen zu starten als Unternehmen? Ich meine, wir haben schon über Daten gesprochen. Jetzt hast du gerade noch Fachpersonal angesprochen. Was braucht man denn noch? Was sind Voraussetzungen?
Ja, das sind schon so die zwei wichtigsten Punkte, würde ich so sagen. Genau. Ich brauche Leute, die dazu Lust haben und dazu fähig sind, also die halt wirklich, denen klar ist, also das ist ein, das ist etwas, wo man, das macht man nicht mal so eben, also wirklich simulieren, sondern man muss sich da einarbeiten. Was ich ganz gut fand, als ich damit angefangen habe damals, war, dass mir das, also das fiel mir relativ leicht, weil es halt eigentlich ziemlich intuitiv ist, was man da macht. Man kann sich das schon so drauf schaffen, sage ich mal. Und mittlerweile ist es noch viel einfacher, denn es gibt auf unserer Webseite zum Beispiel gibt es Lerninhalte, ganze Online-Kurse, die man durchgehen kann, ne? Die man einfach, wo man sich die Videos anschaut, wo man einfach dann die ersten Schritte lernt an so einfachen Beispielmodellen und dann versteht, okay, wie ist der Workflow, was mache ich jetzt und warum. Und das dann wieder zu übertragen auf das eigene Modell ist dann nicht mehr so ein großer Schritt. Das geht dann ganz gut. Und dadurch, dass es alles irgendwie frei verfügbar ist, ist es halt auch leicht und niedrigschwellig, sage ich mal, das Angebot, das dann auch zu machen. Aber ja, wenn ich jetzt als Unternehmen das vorhabe, dann brauche ich trotzdem jemanden, der das macht. Ich muss also da die Ressourcen investieren und ich muss mir darüber klar sein, dass ich Materialdaten brauchen werde. Und wenn man dann schon diese Überlegung macht, ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, von vornherein diesen Gedanken der Simulations-App mitzudenken, dass man gleich den Prozess so aufbaut, dass das schon mitgedacht wurde. Denn wenn man das macht, kann man wirklich stark davon profitieren, dass man halt, ne, limitierte Leute hat, die das aufsetzen, aber dann den Nutzen darüber in die anderen Abteilungen zu tragen.
Wie viel Aufwand ist das nochmal, wenn man sagt, wir haben jetzt irgendwie simuliert, wir haben ein Optimum gefunden, mit dem wir dann in den Prototypenbau gehen? Oder läuft ja dann eigentlich weiter, bis das Produkt quasi in den Markt kommt und dann habe ich ja sozusagen mein letztes Modell. Wie komme ich von dort zur App?
Ja, man kann auch schon früher zur App gehen, tatsächlich, aber man könnte, also runtergebrochen, ganz einfach, also wenn mein Modell fertig ist und ich will daraus eine App machen, dann kann ich das, wenn die jetzt nur genutzt werden soll, um Parameter zu ändern und neue Ergebnisse zu produzieren. So eine App setze ich dir in 5 Minuten auf. Also wirklich, wirklich 5 Minuten, das sind ein paar Klicks.
Okay.
Da nimmt man so ein Template für, da hat man, dann wählt man Ein- und Ausgaben aus, fertig. Also das ist wirklich simpel. Ich kann aber natürlich, wenn ich schon mal dieses Tool habe, das heißt Application Builder, das ist auch ein, da enthält Programmiermöglichkeiten, hat eine komplette, enthält Möglichkeiten, um irgendwie wirklich so GUI-Elemente zu setzen, ne? Buttons, irgendwelche Regler. Also ich kann mich da auch richtig austoben. Ich kann da richtig coole Programme mit basteln, Simulationstools mit basteln. Da kann ich da beliebig viel noch reinstecken und dann wirklich die richtig coole App bauen, die viel mehr kann als das Modell, das dahinter steckt. Und beides wird gemacht, beides habe ich schon gesehen. Wir haben also Anwender, die nutzen wirklich, dass sie sagen, okay, ich will jetzt einfach nur das Modell verfügbar machen für andere. Nehme ich diese 5-Minuten-Ding, mache daraus dann eine Excel-Datei. Das ist übrigens so, so funktioniert das technisch. Also ich kann, ich habe dann eine Excel-Datei. Die Excel-Datei kann ich einfach öffnen. Die enthält das gesamte Modell. Die kann ich auf jedem Rechner öffnen. Ich kann es auch für Linux und für Mac, ist egal. Unter Windows ist halt die Excel-Datei. Und kann die so weitergeben. Also per SharePoint, per USB-Stick, wie auch immer. So funktioniert das technisch. Und sowas kann ich in etwa 5 bis 10 Minuten machen.
Wow.
Oder ich sage, nee, ich will jetzt die Möglichkeit nutzen und wirklich unser Corporate Design noch reinbringen, ne? Da soll noch die richtigen Logos und sowas alles, richtige Schriftart und so weiter.
Klar.
Kann ich mich da austoben.
Ja.
Habe ich schöne Beispiele gesehen von Leoni. Das ist ein, die machen Kabel für den Automotive-Bereich. Und da hat einer auf der Konferenz das schön vorgestellt, wie sie ihre Apps intern, also was für Apps sie intern machen, was das bedeutet, diesen Prozess. Der hat den ganzen Prozess einmal gezeigt, war sehr spannend, was für Hindernisse da auftreten können und so. Und hat dann auch mal gezeigt, wie solche Apps aussehen. Und der hat auch gesagt, also für ihn ist das, er hat jetzt mehr Zeit, sich mit dem Fun-Stuff zu beschäftigen, weil er halt nicht mehr diese eigentliche Simulationsauswertearbeit machen muss. Das machen jetzt die Kollegen. Und er kann schon wieder sich dem nächsten Projekt widmen. War ein sehr cooler Vortrag.
Ja, auch super spannend. Cool. Wenn jetzt Personen zuhören, die sagen, wow, super spannend, das würde ich gerne bei uns ins Unternehmen tragen, mit einsetzen, vielleicht in so eine Richtung gehen. Was sind erste Schritte, die man da gehen kann? Wo kann ich mehr darüber lernen? Und wie kommt man vielleicht auch mit dir oder mit euch in Kontakt?
Also die absolut beste Anlaufstelle ist unsere Webseite, comsol.de. Da gibt es wirklich viel Material für den, hatte ich schon gesagt, ne, für den Einstieg, aber da kann man auch mal schauen, Anwenderberichte, was andere so gemacht haben. Wir haben eine riesen Videodatenbank, wo man sich Webinaraufzeichnungen angucken kann über bestimmte Simulationsthemen. Man ist ja dann doch interessiert an irgendeinem bestimmten Bereich oder man kommt aus irgendeiner Branche, das ist so ein bisschen danach sortiert, damit man sich auch wiederfindet, ne, weil es hilft nicht viel, wenn ich irgendwie Lautsprecher entwickle und jetzt mehr über Brennstoffzellensimulationen erfahre, das Spektrum ist ja so groß, also da findet man sich schnell zurecht auf der Website, das ist echt ein guter Einstieg. Da gibt's auch einen Kontakt-Button natürlich, da kann man einfach mal reinschreiben, wenn man etwas sehen möchte, wenn wir mal oder meine Kolleginnen und Kollegen mal was online demonstrieren sollen, das machen die gerne, um mal zu gucken, ob das eine Möglichkeit überhaupt ist für das, was man da vielleicht vorhat, also ob das sinnvoll ist und was man da machen könnte.
Sehr schön, cool. Dann kann ich nur dazu aufrufen, das zu tun, sich da mal zu tummeln und sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, das ist ein super, super spannendes Thema, was einen riesen Mehrwert im Unternehmen liefert. Und vor allem, das war mir überhaupt nicht bewusst, dass man das als App noch exportieren und damit quasi den Mehrwert wirklich noch potenzieren kann, indem es wirklich langfristig genutzt werden kann und auch nicht nur vom Fachpersonal. Das finde ich super, super spannend. Philipp, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und uns das erzählt hast.
Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
War du cool. Mir auch. Ich habe viel gelernt und danke dir und noch einen schönen Tag.
Dankeschön. Dir auch.
Das war das Gespräch mit Philipp. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne den Podcast, damit wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin eine gute Zeit.